Wir stehen ja in einer recht stressigen Zeit. Wir sind jetzt mitten in der Euro 2012 Fußball-Europameisterschaft. Und das ist noch nicht der Höhepunkt, behaupte ich jetzt. Es kommt noch mal etwas auf uns zu. Und das ist die Olympiade. Ende Juli fängt in London die Olympischen Spiele an. Alle Athleten, die an der Olympiade teilnehmen wollen, die sind schon längstens an den Vorbereitungen darauf. Schließlich ist das für einen Sportler der wichtigste Anlass im Jahr. Aber nicht jeder Athlet, der gerne wette, kann einfach so an die Olympiade gehen. Man muss einer von diesen Superathleten sein, die an den internationalen Wettkämpfen auch Spitzenleistungen bringen. Und man muss sich für die Olympischen Spiele qualifizieren. Man muss eine bestimmte Limite übertreffen, sonst kann man nicht gehen. Es ist eine unheimliche Erleichterung für die Athleten, wenn sie die Limite dann geschafft haben. Und erst wenn sie das geschafft haben, dann geht es mit viel Motivation dahinter, dass sie sich für die Olympischen Spiele dann vorbereitet und einen optimalen Formaufbau können anbringen. Weil sie wollen dann an ihrem Wettkampftag, an der Olympiade, auch ihre Höchstleistung können abrufen. An den Olympischen Spielen eine Goldmedaille können zu gewinnen, das ist für einen Athlet absolut das Grösste, was er überhaupt erreichen kann. Aber nur schon Teilnahme an der Olympiade ist für jeden Sportler ein unvergessliches Highlight in seinem Leben. Wir kommen auf die Olympiade zurück. Zuerst lese ich jetzt den ersten Teil von unserem Predigtext, Lukas 7, Vers 36 bis 39. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Andere übersetzen die Stelle mit Prostituierte. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Jesus wird in dieser Geschichte von einem Pharisäer, Simon hat er geheißen, eingeladen zum Essen. Und man muss sich die ganze Szene, die Situation folgendermaßen vorstellen. Vermutlich wohnt der Simon als Pharisäer in einem vornehmen Haus. Und bei so einem vornehmen Haus sind verschiedene Hausteile rund um einen Hof angeordnet gewesen. In einem Raum, der offen gestanden ist gegen den Hof, ist bereits zum Essen angerichtet. Auf einem niedrigen Tisch stehen alle möglichen Esswaren. Und zum Trinken gibt es Wein, der mit Wasser verdünnt ist. Ausser Jesus sind dann noch andere Gäste anwesend, die auch eingeladen sind. Und die liegen jetzt miteinander auf dicken Polster um den Tisch herum. Den Kopf haben sie auf die eine Hand gestützt, mit der anderen Hand essen sie. Die Sandalen haben sie abgezogen und die blutenden Füße lampen hinten über das Polster raus. Es gehört zu so einem Essen mit glatten Gästen, dass da über alle möglichen Themen heftig diskutiert wird. Der Hof, mitten in dem vornehmen Haus, der ist auch öffentlich zugänglich. Und darum hat es immer mal Zuschauer, die kommen, schauen, wie da die Gesellschaft ist. Und vor allem hören sie neugierig zu, über was da geredet wird. Aber niemand von den Zuschauern hätte sich getraut, zu dieser Tischgemeinschaft anzugehen oder sich sogar noch ins Gespräch einzumischen. Wie der Pharisäer und seine Gäste so am Diskutieren und am Essen sind, passiert etwas, was eigentlich nicht passieren dürfte. Es ist etwas sehr Peinliches. Eine Frau kommt in den Essraum, geht zu Jesus an, knüttelt bei ihm ab und fängt an zu brüllen. Und zwar brüllt sie so heftig, dass ihre Tränen nur so über die Backen ablaufen. Die Füße von Jesus werden richtig nass. Aber es wird noch peinlicher. Die Frau hat nichts bei sich, wo sie die Füße damit könnte abtrocknen. Und darum tut sie ihre langen Haare auf und trocknet mit ihren Haaren die Füße von Jesus. Dabei muss man wissen, dass es in selber Zeit die grösste Demütigung war für eine Frau, wenn man sie an der Öffentlichkeit mit offenen Haaren gesehen hat. Das können wir heute gar nicht mehr recht nachvollziehen. Das war es hier so gewesen. Und dann fängt sie auch noch an, Jesus die Füße zu küssen. Dann nimmt sie ein Fläschchen mit kostbarem Salböl für und leert den ganzen Inhalt Jesus über die Füße. Das alles wäre ja noch einigermaßen zum Aushalten gewesen, aber was diese Sache zu einem richtigen Skandal gemacht hat, ist, weil die Frau eine stadtbekannte Hure war. Es ist klar, die Diskussion am Tisch ist abrupt abgebrochen. Alle sind entsetzt gewesen und haben den Schnauf abgehalten. Keiner hat mögen weiter essen. Alle Anwesenden, auch Zuschauer im Hof, die sind jetzt echt gespannt gewesen, wie Jesus auf den dramatischen Auftritt von dieser Frau reagiert. Schließlich war er ja direkt in den Vorfall verwickelt gewesen. Sobald sich der Simon, der Pharisäer, einigermaßen gefasst hat, denkt er über Jesus. Im Vers 39b steht das. Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Das sind nur mehr Gedanken, die Simon da so durch den Kopf gehen. Bis jetzt hat keiner nur auch ein Wort geredet. Und jetzt ist es aber Jesus, der die peinliche Stille unterbricht. Ich lese weiter im Predigtext, Vers 40 bis 43. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Jesus antwortet, musst du dir das mal vorstellen, er antwortet auf Gedanken von Simon mit dieser Geschichte. Mit dieser Geschichte über die beiden Männer zeigt Jesus dem Pharisäer, dass ihm seine Gedanken nicht verborgen gewesen sind. Und ich bin sicher, dass das am Simon ganz gewaltig eingefahren ist. Er hat wahrscheinlich dann sofort gemerkt oder gedacht, sollte echt hinter dem Jesus doch mehr stehen als einem Pseudoprophet und Wanderprediger. Der Simon hat Jesus eingeladen, ja, auch zum näher kennenlernen. Aber vor allem hat er Jesus mit seinen intelligenten Gedanken und mit seinem fundierten Wissen über den jüdischen Glauben wollen imponieren. Und seine Absicht war es eigentlich, den Jesus vor allen anderen Gästen bloßzustellen. Und jetzt muss der Simon merken, dass in dem Jesus von Nazareth eben doch mehr könnte stecken, als er vermutet hat. Er spürt im Innersten, dass ihm der besondere Gast weit, weit, weit überlegen ist. Und er ahnt jetzt schon, dass die Begegnung mit Jesus für ihn noch ganz schön peinlich könnte werden. Jesus redet weiter und ich lese jetzt noch Vers 44 bis 50. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Jesus sagt da dem Pharisäer ganz offen und ehrlich ins Gesicht, dass er ihm gegenüber ein schlechter Gastgeber sei. Zu selber Zeit hat es ganz einfach zur Gastfreundschaft gehört, dass ein Gast vom Hausherr persönlich mit einem Kuss begrüßt worden ist. Und schon am Eingang sind Diener parat gestanden, wo der Gast Füße gewaschen haben, die vom Strassenstaub dreckig geworden sind. Und als Willkommensgruß hat der Hausherr am Gast ein bisschen Öl gebracht, dass sich der Gast ein bisschen erfrischen konnte, indem er das Gesicht und Haar mit Öl eingesalbt hat. Der Simon hat Jesus all die Zeichen der Gastfreundschaft ganz absichtlich verweigert. Als angesehener Pharisäer hat er Jesus gerade am Anfang zeigen wollen, dass er ihn verachtet. Er duldet ihn zwar als Gast, aber Jesus ist für ihn alles andere als ein Ehrengast. Jetzt zwingt Jesus den Simon dazu, sich einmal die Frau genau anzuschauen, die für den dramatischen Auftritt verantwortlich ist. Er sagt im Vers 44 ganz kurz zu einem: Siehst du diese Frau? Der Simon soll mal die Frau genau anschauen. Und jetzt erzählt er, was mit dieser Frau denn los ist. Jesus zeigt am Pharisäer, dass die Frau ihm das alles gegeben hat, was er ihm als Gastgeber absichtlich verweigert hat. Die Frau hat mit ihren Tränen die Füße von Jesus gewaschen. Sie hat ihm die Füße geküsst und die Füße mit Öl gesalbt. Und dann erklärt er allen Anwesenden, warum die Frau das überhaupt gemacht hat. Die Frau ist Jesus offensichtlich schon mal begegnet. Vielleicht hat sie ihn gehört predigen oder hat persönlich mit ihm reden können. Jedenfalls hat die Frau erkannt, was für ein sündiges Leben sie geführt hat. Ihr ist klar geworden, dass sie ihrem sündigen Zustand vor Gott einfach nicht kann bestehen, dass sie verloren ist. Und sie hat ihrem Innersten bereut, dass sie als Prostituierte so tief gefallen ist. Aber in der Begegnung mit Jesus hat sie erkannt, dass der Jesus tatsächlich der Sohn von Gott muss sein, der Messias. Und sie hat begriffen und daran geglaubt, dass Jesus ihr all ihre Sünden kann vergeben. Und Jesus hat ihr tatsächlich alle ihre Sünden vergeben. Die ganze Last von ihrem sündigen Leben ist sie in einem Moment los geworden. Jetzt hat sie ein neues Leben können anfangen. Ihr ganzes Leben hat wieder einen Sinn, eine Zukunft und ein Ziel bekommen. Jesus macht dem Simon und den anderen Gästen klar, dass der ganze Auftritt von dieser Frau ein Ausdruck von ihrer unendlich grossen Dankbarkeit ist. Die Frau ist so dankbar, weil sie ihren ganzen Dreck, ihren ganzen Berg von Sünden bei Jesus losgeworden ist. Und alle Anwesenden begreifen jetzt, dass die Frau aus lauter Dankbarkeit alle Hindernisse und Hemmungen überwunden hat, dass sie darum das gewagt hat, in Essraum vorzustossen und bei Jesus runterzuknüllen und ihren Gefühlen so freien Lauf zu lassen. Jetzt, wo die Gäste begriffen haben, was sich da vor ihren Augen abgespielt hat, sind sie tief beeindruckt von dieser grossen Liebe und Dankbarkeit, die die Frau Jesus gegenüber bewiesen hat. Und auch der Simon hat in der Zwischenzeit begriffen, was der Auftritt von dieser Frau für eine Bedeutung hat. Aber wegen dem geht es ihm wahrscheinlich nicht besser. Ihm ist es total peinlich, dass Jesus ihn so durchschaut hat. Aber Jesus geht es nicht darum, um den Simon jetzt anzuschuldigen und bloßzustellen als einen schlechten Gastgeber. Aus lauter Liebe zum Simon versucht er, ihm aufzuzeigen, was in seinem Leben falsch läuft. Jesus hofft, dass der Simon und natürlich auch die anderen Gäste erkennen, dass er tatsächlich der Sohn von Gott ist. Jesus fährt weiter mit seinen Erklärungen im Vers 47. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Ich glaube, da lohnt es sich jetzt einmal, sich zu überlegen, was heißt das genau, Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. In einer Begegnung mit Jesus hat die Frau aus dem Rotlichtmilieu ihre abgrundtief Sündhaftigkeit erkannt. Sie hat das zutiefst bereut und Jesus hat ihr den ganzen Berg von Sünden vergeben. Sie hat wirklich ein neues Leben können anfangen. Wie erleichtert und dankbar, dass sie ist, drückt die Frau damit aus, dass sie das Wertvollste, was sie daheim hat, mitbringt und dass Jesus schenkt. Ein Alabasterfläschchen voll teurem Salböl. So ein Fläschchen Salböl, das hat zu selber eine Zeit rund ein Jahressalär für den Normalverdienenden gekostet. Trotzdem, dass das Fläschchen so viel Wert hat, nimmt die Frau nicht nur eine Handvoll Öl raus und salbt die Füße von Jesus. Nein, sie lehrt gerade den ganzen Inhalt Jesus über die Füße. Und damit zeigt sie, dass Jesus ihr alles bedeutet. Ihre unendliche Dankbarkeit hat sich in eine tiefe Liebe zu Jesus verwandelt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Der Frau ist viel vergeben worden. Und darum ist ihre Liebe zu Jesus so gross. Wie sieht das beim Pharisäer Simon aus? Wie steht es um seine Liebe zu Jesus? Der Simon gilt als vornehmer und angesehener Mann in der ganzen Stadt. Die Leute schauen zu ihm um. Er ist, wie alle anderen Pharisäer, ein Vorbild für die Bevölkerung. Und am Simon gefällt das. Ihm ist es wichtig, dass die Leute ihn bewundern. Die Pharisäer, die haben nicht nur versucht, die 613 Gebote und Gesetze einzuhalten, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Nein, sie haben selber noch eigene und noch strengere Gesetze und Gebote dazu erfunden, insgesamt weit über 1000. Und die haben es versucht, auch noch einzuhalten, dass sie nicht einmal annähernd in die Gefahr kommen, dass sie Gesetze und Gebote von Gott könnten übertreten könnten. Und darum ist der Simon total überzeugt, dass er, so wie er lebt und so wie er ist, vor Gott kann bestehen. Aber der Simon, der irrt sich da ganz gewaltig, wenn er meint, er brauche keine Sündenvergebung. Wo das Volk einmal Jesus zugelassen hat, hat Jesus, das war eine andere Gelegenheit, über das Gesetz geredet. Und da hat er gesagt, das steht in Matthäus 5, Vers 12, da hat er gesagt, denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Wo die Leute das gehört haben, sind sie total entsetzt gewesen. Sie haben sich gefragt, ja, wer denn überhaupt in den Himmel könnte kommen, wenn das nicht einmal die Pharisäer und Schriftgelehrten schaffen. Wir haben am Anfang von der Predigt über die Olympischen Spiele geredet, wo Ende Juli anfangen. Und dass sich jeder Athlet muss qualifizieren, indem er eine bestimmte Limiten erfüllt. Wenn wir jetzt die Aussage von Jesus hören, dass man gerechter müsse als Pharisäer und die Schriftgelehrten, dann tönt das so, wie wenn man zu einem Sprinter würde sagen, du kannst dich nur für die Olympischen Spiele zu London qualifizieren, wenn du schneller als der Usain Bolt läufst. Der Usain Bolt, der ist auf der Sprinterstrecke immerhin den Weltrekord inhaben, also der schnellste Mann von dieser Welt. Wenn alle 100 Meter Läufer, um die Limite zu erfüllen, müssten den neuen Weltrekord aufstellen, dann wäre der Usain Bolt ziemlich sicher der einzige Sprinter an den Olympischen Spielen. Was sind denn Voraussetzungen, dass man in den Himmel kommt? Was für Limiten müssen wir Menschen erfüllen, dass wir uns für ein ewiges Leben im Himmel können qualifizieren? Ja, eigentlich müssten wir die 613 Gesetze und Gebote, die Gott uns gegeben hat, auch einhalten. Aber wir wissen, dass kein Mensch fähig ist dazu. Dazu an heisst in der Bibel erst noch, dass jemand am ganzen Gesetz schuldig wird, wenn er nur einmal ein Gesetz gegen ein Gesetz verstoßen, wenn er ein Gesetz übertreten hat. Die Limite ist darum für uns unerreichbar. Auf diese Art schafft kein Mensch Qualifikation für den Himmel zu arbeiten. Wir müssen uns Folgendes bewusst sein. Die Chance, dass es jemand unter uns jetzt noch schafft, sich als 100-Meter-Sprinter für die Olympischen Spiele zu London zu qualifizieren, die ist ungleich grösser, als dass es jemandem aus eigener Kraft gelingen würde, in den Himmel zu kommen. Die Chance ist gleich null. Jesus Christus zeigt uns einen anderen Weg, wie man in den Himmel kommen kann. Und dafür ist Jesus als Mensch zu uns auf die Erde gekommen. Als Sohn von Gott hat er ein sündloses Leben gelebt und hat für unsere Unfähigkeit, das Gesetz einzuhalten, mit dem Tod am Kreuz gezahlt. Er hat die ganze Last von der Sünde von allen Menschen auf sich genommen und hat als Unschuldiger sich an unserer Stelle bestrafen lassen. Und damit hat er die verlangten Limiten erfüllt. Jeder Mensch, der daran glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist und die Sündenvergebung durch Jesus auch persönlich in Anspruch nimmt, der steht gerecht vor Gott, wie wenn er nie ein Gesetz und nie ein Gebot übertreten hätte. Und damit ist er qualifiziert für ein ewiges Leben im Himmel. Und wenn man sich das überlegt, Qualifikation für ein ewiges Leben im Himmel ist unendlich mal mehr wert als Qualifikation für die Olympischen Spiele. Die Olympischen Spiele sind noch 14 Tage vorbei und sind dann nur noch Erinnerungen. Aber das ewige Leben hört nie mehr auf. Jetzt müssen wir uns überlegen, wem stehen wir jetzt näher? Am Pharisäer Simon oder dieser Frau aus dem Rotlichtmilieu? Steht uns der Pharisäer näher, der selbstgerecht ist und darum findet, er brauche keine Vergebung durch den Messias? Der Simon, der überzeugt ist, dass er ein guter Mensch ist und darum eben nicht bereit ist, Jesus als den Messias zu anerkennen. Er ist zwar gottesfürchtig, aber einen Erlöser meint er nicht nötig zu haben. Oder steht uns die Frau näher? Moment mal. Die Frau ist ja eine stadtbekannte Hure. Und die hat einiges auf dem Kerbholz. Wenn ich gerade selber ein Schwerverbrecher ist unter uns, der kann sich doch nicht mit dieser Frau vergleichen. Jesus sagt da dazu, wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Nach rein menschlichem Ermessen habe ich mir vielleicht weniger Sünden aufgeladen in meinem Leben als die Frau. Und trotzdem steht mir die Frau viel näher als der Pharisäer. So oder so wäre auch ich ohne Jesus völlig verloren, wie die Frau. Wenn du 2 Meter unter der Schneeoberfläche in einer Lawine gefangen bist und am Versticken bist, bist du nicht besser dran als einer, der 12 Meter unter dieser Lawine liegt und am Versticken ist. Wenn nicht rechtzeitig Hilfe kommt, sind beide nachher genau gleich tot. Ob ich jetzt Grosses verbrochen habe oder nur im Kleinen gesündigt habe, wenn mir Jesus meine Sünden nicht vergeben hat, dann bin ich ewig verloren. Weil Jesus für mich die Limite für Qualifikation in den Himmel geschafft hat, verdanke ich ihm darum genau gleich viel wie die sündige Frau aus unserem Predigtext. Die Frau ist mir ein grosses Vorbild. Nicht mit ihrer Vergangenheit, aber mit ihrer Reaktion auf die Sündenvergebung und die Reaktion auf das Geschenk vom ewigen Leben. Die Frau vergisst alle Hemmungen von den Mitmenschen und drückt Jesus ihre tiefe Dankbarkeit aus. Aus Dankbarkeit wächst eine grosse Liebe zu Jesus und darum gibt sie das Wertvollste, was sie hat. Sie schenkt ihm das kostbarste Salböl, alles auf einmal, aus lauter Liebe. Wir stehen mit dieser Predigt in der Predigtreihe über unser Leitbild. Und heute ist der 4. Wert dran, der heisst «Alles aus Liebe». Was ist das für eine Liebe? Wir haben das Leitbild auch überschrieben mit dem Slogan «Gottes Liebe erfahren und weiterschenken». Das heisst, wir möchten gerne die Liebe, die Gott uns gibt, unseren Mitmenschen weiterschenken. Das ist die Liebe, die unser ganzes Leben bestimmen sollte und auch unser ganzes Handeln. Unsere Mitmenschen sollen etwas von dieser Liebe von Gott können mitbekommen, wo uns erfasst hat, wenn wir seine Kinder sind. Aber was genau wird denn von uns erwartet, wenn wir Gottes Liebe sollen weiter schenken? Wie sieht das aus? Wenn du und ich mit der Liebe von Gott in Berührung gekommen sind, dann können wir das normalerweise nicht für uns behalten. Dann müssen wir das weiter sagen. Dann wächst uns das Bedürfnis, weiter zu erzählen, was wir mit Gott alles erlebt haben. Dann ist es ein dringendes Anliegen, unseren Mitmenschen zu erzählen, wie Gott aus uns andere und neue Menschen geschaffen hat. Wir werden auch von unserer neuen Perspektive wollen erzählen, nämlich dass wir die Ewigkeit einmal bei Gott im Himmel dürfen verbringen. Als Gläubige, die von der Liebe von Gott erfasst sind, beachten wir auch unsere Mitmenschen immer mehr. Wir schauen es ganz anders an. Menschen aus der Nachbarschaft, Verwandtschaft, an der Arbeitsstelle. Und uns fängt es an zu stören, wenn wir merken, dass die Leute um uns herum verloren sind, wenn sie Jesus nicht auch noch kennenlernen. Es ist normal, dass in uns drin eine Liebe zu diesen Mitmenschen wächst. Die verlorenen Mitmenschen um uns herum fangen uns an zu interessieren. Es fällt uns immer leichter, mit ihnen auch höflich, offen und auch ehrlich umzugehen. Und das Bedürfnis wird auch grösser, dass wir einfach Zeit verbringen mit unseren Mitmenschen. Und wir sollen zu ihnen eben auch ehrlich und offen sein und ihnen aufzeigen, was in ihrem Leben alles falsch läuft und wie das mal in der ewigen Verdammnis endet, wenn das einfach so weitergeht. Es ist für uns immer selbstverständlicher, dass wir unseren Mitmenschen in der Hilfe auch, dass wir ihnen Hilfe geben, dort, wo es nötig ist. Wir leiden mit, wenn die ungelöste Probleme haben. Und wir bieten ihnen auch praktische Hilfe an, wenn sie in einer Not sind. Und das klingt jetzt alles wieder unglaublich nach Leistung und es könnte uns so richtig ablöschen und Angst machen. Aber es muss uns keine Angst machen. Weil es geht nicht darum, dass du dich jetzt anstrengst und möglichst lieb und ehrlich mit deinen Mitmenschen umgehst. Es ist keine Aufforderung, dich jetzt zusammenzureissen, dass du deinen Mitmenschen kannst gut tun. Das wäre genau der Weg und Methode, wie es der Pharisäer Simon gemacht hätte. Er hat versucht, ein gutes und anständiges Leben zu führen. Er hat gemeint, er brauche dazu Jesus nicht. Aber diese Methode, die ist ganz schön anstrengend. Wer das aus eigenem Antrieb möchte versuchen, der wird bald einmal an seine Grenzen stoßen. Ich jedenfalls, ich würde das nicht lange durchstehen und würde eher früher als später enttäuscht und müde aufgeben. Wenn wir mit Gottes Liebe unseren Mitmenschen weitergeben wollen, dann muss mit uns das Gleiche passieren, was mit dieser Frau in unserem Predigtext passiert ist. Die Frau ist ihrem Erlöser begegnet, der ihr all ihre Sünden vergeben hat. Sie weiß jetzt, dass sie gerettet ist, obwohl sie das überhaupt nicht verdient hat. Aus lauter Dankbarkeit und Liebe Jesus gegenüber verändert sich ihr Leben total und radikal. Haben wir Ähnliches erlebt? Wenn du Jesus begegnet bist und er dein Erlöser ist, dann weißt du, dass all deine Sünden vergeben sind. Dann weißt du, dass du nicht mehr auf dem Weg in die ewige Verdammnis bist. Dann darfst du sicher sein, dass du die Ewigkeit einmal bei Gott im Himmel darfst verbringen, statt dass du ewig verloren gehst und trennt bist von Gott, wartet auf dich das ewige Leben in der Gegenwart von Gott. Und wenn das so ist, dann bist du ein unglaublicher Glückspilz. Und was hast du dazu beigetragen? Rein gar nichts. Dass du ein Kind Gottes sein darfst, das ist ein Geschenk, das Gott dir gegeben hat. Du und ich, wir alle, wir sind zum Tod verurteilt gewesen. Aber Jesus hat für uns die Strafe gezahlt, die wir verdient hätten. Er hat für dich und mich gelitten und ist für uns gestorben, obwohl wir den Tod verdient hätten. Begreifen wir, mit was für einer unendlich grossen Liebe Jesus uns schon geliebt hat, wo wir ihn gar noch nicht gekannt haben. Und das ist eine Liebe, die uns doch nicht kalt lassen kann. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Gläubigen einfach nicht checken, was mit uns passiert ist. Ich vermisse bei uns Christen den Gefühlsausbruch, den wir bei dieser geretteten Frau im Predigtext sehen. Von lauter Dankbarkeit und Liebe Jesus gegenüber hat sie alles um sich herum vergessen. Sie hat nicht anders können, sie hat einfach ihr gesamtes kostbare Ölfläschchen auf einmal müssen Jesus über die Füße ablehren. Wo werden Reaktionen auf unsere Rettung in unserem Leben sichtbar? Was hat sich seit deiner Hinwendung zu Jesus in deinem Leben verändert? Ich selber, ich leide manchmal darunter, dass es mir nicht gelingt, meine Dankbarkeit und Liebe Jesus gegenüber besser auszudrücken. Vielleicht geht es dir gleich. Warum reagieren wir so kühl auf die Rettung? Warum sind wir in unserer Dankbarkeit so zurückhaltend? Warum antworten wir auf die unendliche Liebe, die Jesus uns gegeben hat, nicht mit einer ebenso feurigen Liebe? Ich will jetzt nicht, dass wir alle zusammen in der Schwärmerei ausbrechen. Wir müssen jetzt wegen dem nicht ausflippen. Wir können die Liebe gegenüber Jesus auf eine relativ nüchterne Art ausdrücken. Aber wenn wir von der Liebe von Jesus erfasst sind, dann sollte man das in unserem Lebenswandel doch zu sehen bekommen. Dann sollte man uns das sogar ansehen. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Man kann das auch umdrehen und sagen, wem aber viel vergeben ist, der liebt auch viel. Ich glaube, wir kommen nicht darum herum, uns immer wieder damit zu beschäftigen, was Jesus für uns tun hat. Weil dort ist der Ursprung von dieser Liebe, wo wir darauf angewiesen sind. Lassen wir uns doch von dieser unendlich grossen Liebe berühren, die uns geschenkt worden ist. Überleg dir doch einmal, was Jesus in deinem Leben schon alles vergeben hat. Und überleg dir auch, was aus dir geworden wäre, wenn dir Jesus in deinem Leben nie begegnet wäre. Wenn wir vor Augen haben, was Jesus für uns tun hat und was in der Ewigkeit auf uns wartet, dann macht uns das doch so richtig dankbar. Das Normale ist, dass aus dieser Dankbarkeit heraus auch eine grosse Liebe zu Jesus entsteht. Lassen wir es doch zu, dass wir von dieser göttlichen Liebe von Jesus ergriffen werden. In dem Mass, wie unsere Liebe zu Jesus wächst, werden wir auch fähig, ohne Anstrengung, die Liebe unseren Mitmenschen auch weiterzugeben. Nur so gelingt es uns, die göttliche Liebe, die wir erfahren, weiter zu schenken. Die Frau in unserem Predigtext schenkt Jesus ihren kostbarsten Schatz, den sie hat. Das ganze Fläschchen von dem kostbaren Salböl. Das ist das äußere Zeichen, dass ihr ganzes Leben erneuert worden ist. Durch die Liebe, wo sie bei Jesus entdeckt hat und erfahren hat. Je mehr, dass wir von dieser göttlichen Liebe ergriffen sind, desto leichter fällt es auch uns, unser Wertvollste, wo wir haben, Jesus zur Verfügung zu stellen. Aber was ist das genau? Was ist das Wertvollste, wo Jesus von uns haben will? Er will über unser Leben verfügen. Und zwar über unser ganzes Leben. Und nicht zu gewissen Zeiten über gewisse Lebensbereiche, sondern über das ganze Leben. Er hätte gern die Erlaubnis von uns, dass er über unser ganzes Leben könnte verfügen könnte. Und wenn wir ihm die Erlaubnis dazu geben, dann lebt Jesus mit seiner Liebe in uns drin. Und dann bestimmt seine Liebe unser ganzes Leben und unser ganzes Handeln. Dann werden wir ohne Anstrengung diese Liebe, wo Jesus uns schenkt, unseren Mitmenschen weitergeben können. Amen.